Ja, wir hören als Bibelabschnitt für diese Predigt einige Verse aus dem Hebräerbrief im 4. Kapitel, nämlich die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, ich denke, ihr kennt das auch. Zumindest bei mir ist das so. Unliebsamen Terminen geht man eigentlich gerne aus dem Weg. Entweder man schiebt sie vor sich her, solange bis es nicht mehr geht, oder man drückt sich mit irgendwelchen schön klingenden Ausreden. Entschuldigung. Gerichtstermine sind besonders unangenehme Termine. Ich weiß nicht, wer von euch da schon Erfahrungen hat oder nicht hat, darum geht es mir jetzt nicht, aber ich glaube, wir alle generell sagen, vor Gericht muss ich nicht unbedingt erscheinen, brauche ich nicht. Gerichtstermine sind unangenehm und ganz besonders, wenn man angeklagt ist, aber das ist nun einmal so, da helfen dann keine Ausflüchte. Da hilft kein vor sich herschieben, da muss man hin. Vor Gericht muss man erscheinen, ob man will oder nicht. Da wird dann die betreffende Tat, das betreffende Anliegen untersucht und ein abschließendes Urteil gefällt und das wird ja dann auch vollstreckt. Ja, wir wissen das, die Bibel zeigt uns, dass es nach unserem Tod auch einen Gerichtstermin gibt. Ein Gerichtstermin, vor dem wir alle erscheinen müssen, alle Menschen erscheinen müssen. Und das ist nun ein Thema, über das wir eigentlich nicht gerne reden. Das ist keine Aussicht, die uns besonders behagt. Denn vor dem hohen Maßstab von Gottes Gesetz kann kein Mensch mit seinem Leben bestehen. Ob wir das zugeben oder nicht. Und tief in uns drin wissen wir das alle, ob wir das zugeben oder nicht. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir dieses Thema eigentlich lieber meiden, warum wir eigentlich nicht so gerne über dieses Thema sprechen. Aber es gibt einen Weg, wie wir sündige Menschen das jüngste Gericht unbeschadet überstehen können. Und genau das ist doch die herrliche Botschaft der Bibel. Wir haben jemanden, wir haben einen Anwalt sozusagen, der uns verteidigt. Wir haben jemanden, der bei Gott für uns eintritt. Und davon redet unser heutiger Bibelabschnitt aus dem Hebräerbrief. Er ruft uns zu, Jesus ist unser himmlischer hoher Priester. Darum haltet fest am Bekenntnis und darum kommt zum Thron der Gnade. Der hohe Priester, wer war das eigentlich? Das ist ein Ausdruck, der führt uns zurück ins Alte Testament. Im Alten Testament, da war der hohe Priester eine sehr, sehr wichtige Person. Der führte nicht nur die Aufsicht über alles, was Tempel, Gottesdienst und Priesterschaft betraf. Dem hohen Priester war auch die Aufgabe übertragen, Sühnopfer darzubringen. Und ganz besondere Bedeutung hatte da einmal im Jahr der große Versöhnungstag. Das war der einzige Tag, wo jemand in das Allerheiligste durfte und nicht irgendjemand, nämlich nur der Hohepriester. Der durfte in das Allerheiligste, den heiligsten Raum der Stiftshütte des Tempels und durfte und sollte dort Sühnopfer darbringen. Für sich selbst, für das Volk Israel. Da sollte die Schuld beseitigt werden, die trennen zwischen Gott und den Menschen stand. Aber dieser Dienst, dieses Amt des Hohen Priesters und der große Versöhnungstag, das war nur eine vorübergehende Einrichtung. Denn es war eine unvollkommene Einrichtung. Und das sieht man schon daran, dass das jedes Jahr wiederholt werden musste. Das war noch nicht perfekt, auch wenn es von Gott kam. Und der Hebräerbrief, der zeigt uns, dass solche Tieropfer, wie sie der hohe Priester im Alten Testament dargebracht hat, solche Tieropfer, die konnten nicht wirklich einen Menschen vom Schmutz der Sünde reinigen. Der Hebräerbrief sagt, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Man kann es auch so sagen, der hohe Priester im Alten Testament, die Tieropfer im Tempel, all das, das war nur ein Vorbild für den Dienst des wahren hohen Priesters, der erst noch kommen sollte. Der sollte dann einmal das einzige Opfer darbringen, das uns Sünder wirklich mit Gott versöhnt, das wirklich ausräumt, was trennen zwischen Gott und den Menschen steht. Und dieser wahre hohe Priester ist erschienen, als Gott selber in unsere Welt kam und in Jesus Mensch wurde. Jesus hat stellvertretend für uns das einzige Opfer dargebracht, das wirklich uns Menschen vom ganzen Schmutz der Sünde reinigt. Und das war nicht irgendein Tier. Jesus hat sich selber geopfert. Er ist das Opferlamm geworden. Er hat sich am Kreuz in den Tod gegeben, um die Sünde der ganzen Welt zu tilgen. Und am dritten Tag ist er als Sieger über Sünde, Tod und Teufel auferstanden. Noch einmal 40 Tage später ist er in die himmlische Herrlichkeit zurückgekehrt. Und dort tritt er jetzt als unser hoher Priester für uns ein. Er versieht sozusagen jetzt diesen Priesterdienst im Himmel, indem er dieses eine, einzig wahre, ewig gültige Opfer fortwährend vor Gott geltend macht für uns, für dich und für mich. Aber das heißt nicht, dass jetzt auch tatsächlich alle Menschen in den Himmel kommen. Die Bibel sagt zwar auf der einen Seite über Jesus, er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und das heißt, Jesus hat nicht nur deine und meine Sünden bezahlt, sondern die Sünden aller Menschen, die jemals in unserer Welt gelebt haben und noch leben werden. Jesus hat das alles bezahlt. Das ist wahr. Aber die Bibel sagt eben auch, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das heißt, weil Jesus die Schuld der ganzen Welt bezahlt hat, weil er dieses ewig gültige Opfer dargebracht hat, darum steht jetzt das herrliche Geschenk der vollen Sündenvergebung und des ewigen Lebens für alle bereit, für jeden, da ist keiner davon ausgeschlossen. Jeder darf dieses Geschenk haben. Aber wer dieser Botschaft nicht glaubt, wer sein Herz im Unglauben verschließt, der schlägt Gottes Angebot der Rettung aus und sagt, danke, ich brauche das nicht, ich komme auch alleine klar. Der stößt dieses Opfer, was Jesus für alle gebracht hat, von sich. Und er geht am Ende verloren. Und deshalb mahnt der Hebräerbrief so eindringlich, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten am Bekenntnis. Festhalten am Bekenntnis. Alles, was Jesus für uns getan hat, nützt uns am Ende nichts, wenn wir nicht festhalten am Bekenntnis. Wenn wir uns vom Glauben abwenden. Oder wenn wir unseren Glauben, wie Petrus, verleugnen. Dann stoßen wir das Heil von uns, das wir nur durch den lebendigen Glauben an Jesus besitzen. Und gerade deshalb ist es eben so wichtig, dass wir keine Abstriche an der Botschaft der Bibel machen, sondern dass wir an der ganzen Lehre der Heiligen Schrift festhalten. Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unseren Glauben vor anderen bekennen. Rettender Glaube und das Bekenntnis zu Jesus, das gehört zusammen, untrennbar, wie die zwei Seiten einer Medaille. Paulus sagt im Römerbrief, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Aber verlangt da Jesus nicht ein bisschen viel von uns? Jesus weiß doch gar nicht, wie schwer es ist, wenn man in seiner Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, bei den Kollegen zum Außenseiter wird, weil man an Jesus glaubt und sich dazu bekennt. Er kann doch gar nicht verstehen, wie weh es tut, wenn sich andere über unseren Glauben lustig machen. Und er weiß doch gar nicht, wie es ist, wenn man gegen sündige Versuchungen ankämpfen muss, vielleicht wieder und wieder und wieder. Jesus ist doch Gottes Sohn, wie soll der dann das verstehen? Der kann doch alles. Wirklich? Unser Bibelabschnitt sagt da etwas anderes. Ich will es uns nochmal vorlesen. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und das heißt, Jesus kann uns gut verstehen. Er versteht uns besser als jeder andere. Und wir brauchen überhaupt nie Angst zu haben, dass er uns nicht versteht. Er weiß, wie das ist. Er hat es sozusagen am eigenen Leib erfahren, obwohl er der allmächtige Gott ist. Er ist ja Mensch geworden. Und er ist durch den Teufel in Versuchung geführt worden. Und das war kein Scheingefecht. Das war ein echter Kampf. Der Teufel wollte Jesus zu Abfall und Ungehorsam verleiten. Da ging es um alles. Aber im Unterschied zu den ersten Menschen hat er das nicht geschafft bei Jesus. Jesus hat nicht in die Sünde eingewilligt. Und das hat Jesus nicht für sich selber gemacht, das hat er für uns gemacht. Jesus hat an unserer Stelle dem Teufel widerstanden. Und so bereits den Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen. Und dieser Sieg, der gehört uns, wenn wir an ihn glauben. Der wird uns im Glauben geschenkt. Aber eben deshalb ist es halt auch so wichtig, dass wir uns dann nicht von Jesus wegbringen lassen. Dass wir uns nicht durch den Satan, durch die Welt, durch unser eigenes sündiges Ich wieder zum Unglauben verführen lassen. All das, was Jesus für uns errungen hat, das gehört uns im Glauben. Aber es nutzt uns am Ende nichts, wenn wir uns vom Glauben abwenden. Dann stoßen wir dieses Geschenk von uns weg. Und deshalb werden wir heute erinnert, Jesus ist unser hoher Priester. Und wir werden ermutigt, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Und lasst uns als zweites auch zum Thron der Gnade gehen. Thron der Gnade. Da möchte ich jetzt gerne mit euch drüber nachdenken, über diesen Ausdruck. Thron der Gnade. Das ist Gottes Thron. Da geht es um Gottes Herrscherstuhl. Und eigentlich haben wir ja allen Grund, vor diesem Stuhl, vor diesem Thron Angst zu haben. Das ist ein Richterstuhl, wie die Bibel sagt. Am jüngsten Tag müssen alle vor diesem Richterstuhl erscheinen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und vielleicht denkst du, naja, so schlimm wird das schon für mich nicht werden im jüngsten Gericht. Ich habe doch da auch viel auf meiner Habenseite, was ich dann in die Waagschale werfen kann. Ich führe immerhin ein anständiges Leben. Hier und da spende ich für Notleidende Geld. Ich habe keine Bank ausgeraubt. Ich habe keinen Mord begangen. Ich bemühe mich, mit den Nachbarn gut auszukommen, Menschen in Schwierigkeiten zu helfen. Ja, eigentlich kann Gott mit mir ganz zufrieden sein. Und ja, wir wissen alle, das stimmt nicht, aber so unbewusst spielt das für uns ja doch immer mal wieder eine Rolle. Hören wir deshalb doch noch einmal ganz genau hin, was die Bibel über das jüngste Gericht sagt. Da ist zum einen die Rede davon, dass wir offenbar werden müssen. Ich will das mal übersetzen, was das heißt, offenbar werden. Das heißt, dass unser Leben da auf das Allergenaueste durchleuchtet wird. Alles, was wir jemals gesagt, was wir jemals gedacht, was wir jemals getan haben, wird untersucht. Und da gibt es einige sehr unangenehme Bibelworte. Zum Beispiel sagt Jesus, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Und ich sage es euch ganz ehrlich, nichtsnutzige Worte gibt es viel in meinem Leben. Viel mehr, als ich überhaupt noch weiß. Und an diejenigen, an die ich mich erinnern kann, das reicht mir voll auf. Nichtsnutzige Worte. Jedes Beleidigende, jedes Verletzende, jedes auch nur in anderer Weise nichtsnutzige Wort, das ich da je gesagt habe, wird aufgedeckt. Und nicht nur die Worte, die ich gesagt habe. Da werden auch die Worte aufgedeckt, die ich nicht gesagt habe, aus irgendeinem Grund, und die ich aber hätte sagen sollen, sagen müssen, die so viel hätten bewirken können. Auch die Gedanken werden überprüft. Schon solche Regungen wie Hochmut, wie Neid, wie Zorn, boshafte, gemeine Gedanken über andere, all die vielen geheimen Verschuldungen, die vielleicht keiner sonst weiß, Wer weiß denn schon, was in unseren Gedanken passiert? Ja, und zuletzt werden natürlich auch die Taten geprüft. Böse Taten, wie Lüge, Götzendienst, Ehebruch. All die guten Taten, die man zu tun versäumt hat, werden aufgedeckt. Und dann kriegt jeder seinen entsprechenden Lohn. Wer ein vollkommenes Leben geführt hat, der kann mit ewiger Herrlichkeit und Freude rechnen. Aber wer nur ein einziges Mal ein Gebot Gottes übertreten hat, und wenn auch nur in Worten oder Gedanken, der wird verurteilt. Wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Und spätestens jetzt wird klar, das kann keiner, auch nicht der beste Mensch. Es gibt keinen, der Gottes Gebote vollkommen gehalten hat. Und deshalb heißt es in dem bekannten Choral: Durch Adams Fall verdorben ist menschlich Natur und Wesen. Auf uns vererbt ist dieses Gift, davon wir nicht genesen. Ja, Gottes Thron, das sehen wir jetzt sehr deutlich, das ist etwas, davor können wir uns fürchten. Und trotzdem brauchen wir das nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Unser Bibelabschnitt sagt, wir können voller Zuversicht zu diesem Thron kommen. Und voller Zuversicht, das heißt, wenn ich es übersetze, ohne Angst, ohne Furcht. Einfach so, wie wir sind, dürfen wir kommen, zu ihm kommen. Warum? Weil dieser göttliche Richterstuhl, dieser Richterthron für uns ein Thron der Gnade geworden ist. Wir müssen nicht mehr Gottes Zorn und Strafgericht fürchten, obwohl wir das vollauf verdienen. Denn wir werden von diesem Thron Gottes im jüngsten Gericht Gnade empfangen, Barmherzigkeit empfangen. Wir werden nicht zu ewiger Verdammnis verurteilt, wir werden freigesprochen zum ewigen Leben. Und das liegt nicht an uns, sondern das liegt an dem, der auf diesem Thron sitzt. Denn auf diesem Thron, da sitzt unser himmlischer Hohepriester. Da sitzt der Mann, der durch seinen Tod am Kreuz die Schuld der ganzen Welt gesühnt hat. Und deshalb braucht der, der an Jesus glaubt, keine Angst zu haben vor diesem letzten Gericht. Alle Schuld ist vergeben und vergessen, weil Jesus, der Mann auf dem Thron, sie für uns bezahlt hat. Und darum wird diese Schuld am jüngsten Gericht nicht mehr erwähnt. All das, was ich gerade aufgezählt habe, alle diese Gedanken, diese Taten, diese Worte, das wird nicht mehr erwähnt. Denn das ist weg, das ist ausgeräumt, das ist getilgt, weil Jesus das ein für alle Mal am Kreuz gesühnt hat. Und darum wird da dann nur noch von den guten Werken die Rede sein, die wir als Jünger Jesu im Glauben getan haben, um Jesus zu dienen. Ihr kennt diese berühmte Rede von Jesus, wo er das schildert mit dem jüngsten Gericht. Und wo man sich dann wundert, dass bei den einen nur noch die guten Werke aufgezählt werden. Waren die keine Sünder? Nein, die waren natürlich genauso Sünder wie wir alle. Aber die Schuld ist getilgt. Und darum wird sie im jüngsten Gericht keine Rolle mehr spielen. Da werden nur noch die guten Werke genannt, anhand deren Jesus den Glauben aufzeigt, den die Menschen hatten. Und weil dieser Thron Gottes für uns zu einem Thron der Gnade geworden ist, darum können wir auch jetzt schon im Erdenleben, Tag für Tag, betend, voller Zuversicht zu diesem Thron der Gnade kommen. Denn Gott hat uns als seine erlösten Kinder angenommen. Wir dürfen ihn liebevoll als Vater ansprechen. Wir dürfen ihn in aller Not um Hilfe bitten, wie schwer sie auch sein mag. Und dazu ermutigt uns der letzte Vers unseres Abschnitts. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich habe das mal im Griechischen nachgeguckt, diesen Vers. Zu der Zeit, da wir Hilfe nötig haben. Das Wort, was da steht, das heißt eigentlich, wenn ich es mal ein bisschen freier wiedergebe, genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau dann, wenn wir die Hilfe brauchen und wenn sie uns wirklich hilft, wenn es wirklich für uns eine Hilfe ist, zum allerbesten Zeitpunkt kriegen wir Hilfe von Gott. Von dem Thron der Gnade. Ist das nicht herrlich? Eigentlich könnten wir es doch gar nicht wagen, zu Gott zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Wir müssten eigentlich fürchten, dass Gott uns sagt, lass mich bloß in Ruhe, von dir Sünder habe ich die Schnauze voll. Aber das macht Gott nicht. Wir können voller Zuversicht zu ihm kommen, völlig ohne Angst. Weil all das, was trennen zwischen Gott und uns stand, das ist weg. Das hat Jesus ausgeräumt. Und ich finde, niemand hat diese herrliche Tatsache besser erklärt als Luther im kleinen Katechismus. Er sagt dann nämlich in der Erklärung zur Anrede, Vater unser im Himmel. Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Wenn unsere Kinder uns um Hilfe bitten, dann brauchen sie keine Angst zu haben. Sie wissen, der Vater, die Mutter, die haben mich lieb, die wollen nur mein Bestes. Und darum kommen sie einfach und bitten um Hilfe und haben keine Furcht. Und so möchte Gott, dass wir zu ihm kommen, voller Vertrauen. Weil wir wissen, da ist nichts als Liebe, nichts als Gnade. Und darum meine herzliche Bitte an dich, verschließe dich nicht gegen diesen hohen himmlischen Priester, der sich für dich geopfert hat. Keiner von uns kann sich vor dem letzten Gericht drücken, wie vor unliebsamen Terminen in dieser Welt. Jeder muss da erscheinen, ob er will oder nicht. Das ist wahr. Und keiner kann da aus eigener Kraft bestehen, aber wer auf diesen himmlischen hohen Priester seine Hoffnung setzt, für den wird der göttliche Richterstuhl zum Thron der Gnade. Und vielleicht darf ich dir vorschlagen, dass du einfach heute im Lauf dieses Tages noch mehr über diesen Ausdruck nachdenkst. Thron der Gnade. Steckt da nicht das ganze Evangelium drin, in diesem herrlichen Wort? Lass dich nicht durch den Satan, die Welt, dein eigenes Ich verleiten, Jesus den Rücken zu kehren. Halte fest an der Botschaft der Bibel durch die Kraft des Heiligen Geistes und ja, bekenne auch diesen Glauben vor anderen. Auch dazu möchte ich dich noch einmal ermutigen. Das ist wichtig. Und da geht es nicht nur um dich, da geht es auch um die Seligkeit der anderen. Unsere Mitmenschen brauchen doch auch diesen Gnadenthron. Sie kennen diesen himmlischen hohen Priester nicht. Und wenn ihnen niemand von diesem hohen Priester erzählt, dann gehen sie ewig verloren. Und darum wollen wir immer neu unseren Herrn bitten. O Jesus Christus, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht, und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seele auch selig wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.